Entscheidungen über Entscheidungen. Wen von euch überfordert dieses Bild? Gut, dann hat es getan, was es soll. Überall müssen wir uns entscheiden. Nervt euch das nicht auch? Ich finde das teilweise sogar schwierig und sehr anstrengend. Vor allem, weil wir häufig ja nicht nur ein, zwei oder drei Optionen haben, sondern unzählige. Das fängt ja schon beim Einkaufen an. Soll ich jetzt Butter oder Margarine kaufen? Und wenn ja, welche Marke? Gehe ich zu Aldi, Lidl, Penny, Norma, Netto? Oder doch zum Krämerladen? C&A, H&M, teure Marke, Polyester oder Baumwolle? Oder wie ist es beim Tanken? Erste Tankstelle in der Tschechei oder doch, fahre ich weiter, die nächste ist günstiger. Freitag, Montag, abends, morgens, mittags. Ich gehe zum Metzger, Aufschnitt, Würste, Leberwurst. Jeden Tag müssen wir uns unzählige Male entscheiden. Aber die Entscheidungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und die wir hinter uns sehen, die sind ja noch Pipifax. Aber dann kommen ja Fragen nach Wahlfächern. Latein oder Französisch? Ausbildung oder Studium? Und wenn ja, welches? Die Frage nach dem Partner, die, die oder die? Welche ist die richtige? Diese Liste an Entscheidungsmöglichkeiten ließe sich unendlich fortsetzen. Und wir sehen, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Wir kommen gar nicht ohne aus. Die Frage ist, warum fällt uns das so schwer? Es ist ja normal, Entscheidungen zu treffen. Und da kommen wir zu diesem Punkt, wie treffe ich Entscheidungen? Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Kriterien. Wir müssen erstmal wissen, was bringt mir denn diese Option oder diese Option an Vor- und Nachteilen, um zu sagen, das ist die richtige für mich oder das ist die richtige für mich. Und das Problem ist, manche dieser Entscheidungen haben kleinere Auswirkungen, also ob ich jetzt Margarine oder Butter kaufe, okay, aber der oder der Beruf, der oder der Lebenspartner, Ehepartner, mir geht das auch häufig so, dass ich überfordert bin, weil die Vergleichbarkeit ja gar nicht gegeben ist. Und wir Männer haben da so eine Schwäche, wir haben so einen Bereich, der nennt sich elektrische Geräte. Ja? Und das ist der Moment, wo wir bereit sind, Stunden zu investieren. Die Frauen verstehen das manchmal mehr oder weniger. Und wir werden dann rausfinden, was das exakt beste Gerät ist. Das heißt, ich lese Beschreibung, ich lese Tests, ich lese mir durch, was andere davon halten. Und dann besorge ich mir was und zwei Monate später merke ich, dass meine Ratgeber vielleicht doch nicht so hilfreich waren. Und daran merken wir, es kommt ganz stark darauf an, woher ich meine Informationen beziehe. Was ist die Quelle, aus der ich schöpfe, wenn ich entscheide? Ist meine Quelle zuverlässig? Gibt sie mir alle notwendigen Details, die ich brauche oder nicht? Und je wichtiger und weitreichender unsere Entscheidungen werden, umso schwieriger fällt uns das. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie kann ich angesichts dieser Bandbreite an Möglichkeiten überhaupt noch weitreichende Entscheidungen treffen und dabei bleiben? Wie kann ich einen richtigen Arbeitsplatz, die Ausbildungsstelle oder gar den Ehepartner wählen und dabei bleiben? Wie kann ich Entscheidungen treffen, die den Rest meines Lebens beeinflussen werden? Es ist relativ schwierig, in diesem Dschungel der Möglichkeiten, die wir heute haben, eine Option rauszugreifen und zu sagen, das ist es. Und was mache ich bei existenziellen Fragen? Sinn des Lebens, Ewigkeit. Ich meine, wir Christen sagen, die Bibel ist Gottes Wort und das ist dieses Buch, wo Gott reingeschrieben hat, was er möchte, dass wir es über ihn wissen. Aber stellt uns das nicht auch vor einen Haufen Fragen und Entscheidungen? Sowas wie, was will Gott von mir? Gilt das noch heute? Kann ich diesen Aussagen vertrauen? Wie soll ich diese oder jene Stelle verstehen? Und dann landen wir bei einer grundlegenden Entscheidung, vor die uns die Bibel stellt, nämlich mit oder ohne Gott? Und wenn ja, mit welchen Konsequenzen? Dieser grundlegenden Frage wollen wir uns heute stellen. Und wir wollen uns auch die Konsequenzen angucken. Und dazu gucken wir uns die Psalmen an. Und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, Psalm 1. Ja, ganz am Anfang. Und jetzt nochmal die Frage, die der Volkmar auch gestellt hat. Wer hat die Hausaufgaben erledigt und Psalm 1 gelesen? Ja, es gibt doch ein paar Leute, die müssen noch ein bisschen nacharbeiten und werden durchfallen. Es tut mir leid, so nicht. Damit ihr aber trotzdem wisst, worum es geht, schauen wir uns das Video jetzt nochmal an, damit wir alle auf demselben Stand sind.
Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben.
Entscheidung mit oder ohne Gott. Klare Kriterien. Jetzt wissen wir alle Bescheid, wir können gehen. Aber was ist mit deinem, mit meinem praktischen Leben? Hier sind zwei Wege uns vorgestellt. Einmal mit Gott und einmal ohne Gott. Wir werden uns diese zwei Wege angucken. Zunächst einmal mit Gott. Glücklich zu preisen startet dieser erste Vers. Und es ist doch schon mal eine klare Aussage. Man könnte auch sagen, beneidenswert glücklich ist derjenige. Klingelt es da bei uns? Das haben wir schon mal irgendwo gehört. Irgendwas war da. In der Bibel kommt das vor. Jesus fängt so die Bergpredigt an. Glücklich zu preisen ist der Mensch. Und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Und es geht auch hier genau um dasselbe, im Alten wie im Neuen Testament. Nämlich es geht hier um Menschen, die sich für ein Leben mit Gott entscheiden. Aber was genau ist denn jetzt mit glücklich gemeint? Beruflicher Erfolg? Kein Leid? Oder vielleicht doch was anderes? Wenn wir uns der Frage stellen in der Bibel, wen nennt die Bibel, wen nennt Gott glücklich, dann merken wir, hier geht es darum, dass ein Mensch glücklich genannt wird, der von Gott Sicherheit und Wohlstand erhält. Damit ist gemeint ein Umsorgen von ihm, ein Ich bin in seiner Hand. das Gefühl, was man hat, wenn man eine gute Beziehung zu seinem leiblichen Vater hat, ein Ort, wo ich keine Entscheidungen treffen muss, wo es nicht darauf ankommt, was ich zu leisten imstande bin, wo meine Seele aufatmen kann. Ist das jetzt materiell oder geistlich gemeint? Schwierig. Aber ich denke, das ist unabhängig davon. Weil wenn wir dieses Gefühl irgendwo haben, hat das nichts damit zu tun, wie viel ich habe oder nicht habe, oder ob das innen oder außen ist, sondern das ist allumfassend. Geborgenheit, Zuhause sein, Heimat. Wenn Gott sich um mich kümmert und ich mich wirklich darin fallen lassen kann, dann wird alles andere kleiner und unwichtiger. Und jetzt ist die spannende Frage an uns: Was zeichnet so eine glückliche Person aus? Weil wer von uns möchte denn nicht so glücklich sein? Doch jeder. Wir wollen auch so glücklich sein. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Ist doch ganz einfach, oder? Wir folgen nicht dem Rat gottloser Menschen, wir gehen nicht dieselben Wege wie sie und wir pflegen auch keinen Umgang mit ihnen. Was ist denn jetzt mein Missionsbefehl? Das ist schwierig, oder? Ich habe keinen Umgang mehr mit gottlosen Menschen. Thema durch. Und ist das nicht diskriminierend? Also so schwarz und weiß, so kann man das ja gar nicht sehen. Was heißt das eigentlich? Bin ich da gefährdet? Wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, hier geht es nicht um ein ich mache einen Fehler, ich fall wo rein, sondern hier geht es um eine generelle Lebenseinstellung, um eine Charakterhaltung. Es geht nicht um Missgeschicke. Wenn jemand mit Gott auf dem Weg ist, also ein Leben in der engen Beziehung zu ihm führt, dann kann er nicht generell auf den Ratschlag von Menschen hören, die sich bewusst gegen Gott stellen, die Gott vielleicht wegdiskutieren, die ihre komplette Welt sich davon prägen lassen, dass es Gott nicht gibt. Denn wenn wir uns von diesen Leuten beratschlagen lassen, werden wir früher oder später ein Riesenproblem mit unseren Grundwerten haben. Weil die passen nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Das widerspricht sich. Aber nochmal, hier geht es nicht um ein Abrutschen wo rein. Hier geht es um eine Identifikation mit diesem Lebensstil. Wir sollen ja nicht generell Menschen meiden, die Gott nicht kennen. Ganz im Gegenteil. Die Bibel spricht davon, dass wir ihnen Jesus, seine frohe Botschaft und seine Liebe vorleben sollen, nahe bringen sollen. Aber wir müssen aufpassen, wer prägt wen. Mache ich einen Unterschied? Mache ich Kompromisse? Und wenn ja, wie viele? Lebe ich die Werte von Jesus so, dass das ansteckend auf mein Umfeld ist? Oder mache ich so viele Kompromisse, dass das Einzige, was mich noch als Nachfolger von Jesus auszeichnet, meine eigene Aussage ist? Und ich sage das jetzt nicht hier aus einer erhöhten Position, weil ich sage, hey, ich bin da sauber raus, ich mache das immer klasse und ich stehe nie in der Gefahr, falsche Kompromisse zu machen. Ich stehe da ganz genauso drin wie ihr auch. Und ich weiß, dass diese kompromisslose Haltung bei den Werten Gottes Nachteile mit sich bringt. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich vor diese Entscheidung gestellt wurde. In 2008 habe ich meinen Führerschein gemacht. Damals ging das noch nicht mit 17 wie heute, sondern mit 18. Und ich bin jemand, der fährt leidenschaftlich gerne Auto. Und ich habe dann, wie sich das gehört, zuerst die Theorie gemacht, super, und dann so die ersten paar Fahrstunden. Und wie das beim jungen Kerl ist, wir können nach der zweiten Fahrstunde alles. Ja, ist so. Mein Papa ist jemand, der hat auch unheimlich viel Spaß an Autos und Autofahren. Also haben wir gesagt, auf dem eigenen Grundstück kannst du schon fahren, packst mal aus. Gesagt, getan, der Fahranfänger muss natürlich gleich mal die allerengste Garage. Bei uns ist auch noch so, wenn du aus der Garage rauskommst, die ist eng, dann musst du um die Treppe rumfahren. Also nicht gerade raus, sondern Level 15, ja? Aber kann ich ja. Und dann macht's Boom. Wir haben einen Diesel gehabt. Was ist das Problem beim Diesel? Der bleibt nicht stehen, der zieht durch. Aber ich habe festgestellt, die Wand gewinnt immer. Ja, Lichtmaschine, boom, hin. Das hat richtig ordentlich geknallt. Naja, wir erschrecken uns, stehen da, ich habe keinen Führerschein. Wo ist das Problem? Versicherung, Und unser Pächter, der nicht mit Gott auf dem Weg ist, der hat es gesehen. Also ich stehe mit meinem Papa da, wir sind so ein bisschen geschockt und überlegen, was macht man jetzt? Das ist ganz großer Mist, was hier passiert ist. Und der Pächter, uns wohlgesonnen, kommt zu uns und sagt, ich habe einen super Vorschlag für euch. Sag doch einfach, dein Vater ist gefahren. Kriegt keiner mit. Du zahlst doch sowieso die blöde Vollkasko andauernd. Jetzt kriegst du mal was raus. Klingt verlockend, oder? Also ich zu dem Zeitpunkt Schüler, kein Einkommen. Ich habe gerade eben meinen Führerschein selber gezahlt, also alles, was ich vorher an Angesparten hatte, weg. Und jetzt das. Wie entscheide ich mich? Folge ich seinem Rat oder nicht? Wir alle kommen in solche Situationen. Wir bekommen da sicherlich Rat, der sich erstmal klug und gut anhört. Man kann ja denken, also eigentlich hat er ja recht. Wir zahlen doch die ganze Zeit die Versicherung. Und überhaupt, die können da jetzt auch mal was für uns tun. Das ist doch voll ungerecht. Und ich habe ja eigentlich nichts Verbotenes gemacht, auf dem eigenen Grundstück fahren und so. Und mein Papa war ja auch dabei. Und ich habe die Kohle nicht. Wenn ich so entscheiden würde, ist es das, was Gott von uns will? Ich weiß, ihr seid jetzt gespannt, wie es ist ausgegangen und ich will es auch kurz machen. Wir haben uns entschieden, nicht die Versicherung anzulügen. Ich bin in den Ferien danach immer arbeiten gegangen, um diesen Schaden abzubezahlen. Und der Pächter hat das gesehen und er hat am Anfang gedacht, was sind das für Idioten? Die sind echt saublöd. Aber dann, wer beeinflusst wen? Welche Werte lebe ich in meinem Alltag, an meiner Arbeit, in meiner Familie, bei meinen Nachbarn, beim Einkaufen? Glücklich zu preisen ist, wer nicht sich von diesen gottlosen Werten leiten lässt. Denn es ist immer eine Frage meines Vertrauens zu Gott. Glaube ich, dass wenn ich mich von Gottes Werten leiten lasse, dass das besser für mich ist, als wenn ich das Geld spare? Glaube ich das oder sage ich das nur? Muss ich für mich selber sorgen und bin clever, aber unehrlich? Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Gerade eben haben wir gelesen, was so einen Lebensstil, der glücklich zu preisen ist, aus biblischer Sicht nicht auszeichnet. Jetzt lesen wir, das ist jetzt der von Gott geprägte Lebensstil. Verlangen nach dem Gesetz des Herrn. Ich drücke es mal aus, wie ich es nennen würde, Spaß am Bibellesen. Wer hat das immer? So viele. Schließlich steht hier Tag und Nacht. Also ich würde mal leichtes Deutsch immer übersetzen. Wir werden aufgefordert, Gottes Wort, die Bibel, zu studieren und danach zu leben. Denn Ein Rat, den du kennst, bringt dir erst das an, etwas, wenn du ihn befolgst. Ist logisch. Wir sollen die Bibel lesen, kennen und uns und unser Leben auf diesem Hintergrund reflektieren. Was sagt Gott zu meinen Entscheidungen, die ich treffen will? Was hält er von meinen Kriterien, die ich vielleicht für eine Entscheidung habe? Von meiner Freizeitbeschäftigung? Von dem Umgang mit meinem Ehepartner? Dem Umgang mit meinen Kindern, Eltern, Nachbarn? Wer von uns kann diese Fragen beantworten? Nur derjenige, der die Bibel kennt. Weil wir müssen Gott kennen, um zu wissen, was er darüber denkt. Und da sind wir auch bei dem Hauptsinn, den Bibellesen hat, nämlich Gott kennenlernen. Darum hat er uns dieses Buch gegeben, wo über ihn geschrieben steht, damit wir wissen, wer er ist, wie er tickt, was er will, was er nicht will, was er gut findet, was er nicht gut findet. Und ich denke, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann landen wir auch bei Themen wie, worüber sollten wir zweimal ein bisschen diskutieren? Da bin ich anderer Meinung wie du. Das können wir aber nur, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir die Bibel kennen. Die Frage ist, wie geht das? Ist okay, der erste Schritt ist einfach lesen. Und lesen tun sicher viele von uns die Bibel. Vielleicht regelmäßiger, vielleicht seltener, aber wir tun's. Aber reicht das? Die Bibel sagt, wir sollen sie nicht nur lesen, sondern wir sollen sie in unseren Alltag mit reinnehmen. Wir sollen sie leben. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns im Moment auch in der Jugend, im Ben. Und wir haben vor zwei angefangen, darüber zu sprechen, wie wir, die Leiter, erstmal selber Bibel lesen. Jeder hat es so ein bisschen erzählt, ich mache das so und so und den Zugang und sowieso. Und das Spannende fand ich, das war nicht bei allen gleich. Das sah ganz unterschiedlich aus. Je nach Lebenssituation, je nach Typ war der Zugang zur Bibel ganz, ganz unterschiedlich. Der eine hat Bibel gelesen täglich, der andere hat aus Themen, den hat ein Thema interessiert und hat die Bibel aufgeschlagen. Wer anderes hat die Bibel gehört, man kann die auch vorgelesen bekommen. Noch jemand hat gesagt, im Lobpreis, da werden doch Bibeltexte verfasst und vertont. Da lerne ich was über die Bibel, da lerne ich was über Gott. Wir haben also gelernt, es kommt nicht auf das Wie an, sondern auf das Das. Denn es ist wurscht, wie wir uns mit der Bibel beschäftigen. Fakt ist nur, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, kommen wir nicht weiter. Das bringt uns gar nichts. Und wie kommt das dann in deinen Alltag? Ein Beispiel. An der Arbeit besteht ein schweres Gespräch vor dir. Du weißt, das gibt Stress. Wie gehst du damit um? Fragst du nach Gottes Prinzipien? Liest du die Bibel und weißt, was er darüber denkt? Legst du ihm deine Kollegen, deinen Chef oder wer auch sonst in diesem Gespräch dabei ist, hin und betest für die? Kennst du Gottes väterlichen Rat in deiner Situation? Wenn du jetzt ja sagst, dann sagt die Bibel, du bist glücklich zu preisen. Und ich sage aber, wenn du ja sagen willst, und ich glaube, da sind sehr viel mehr bei uns dabei, dann musst du in deine Beziehung zu Gott investieren. Und das geschieht, wenn du dich für ihn interessierst. Wenn du über ihn liest und ihn auch dabei fragst, Gott, was willst du jetzt durch diesen Vers zu mir sagen? Was willst du mir über dich sagen, über mich sagen und auch über die Welt um mich? Wie soll ich damit umgehen? Und dann kannst du deinen Alltag nach seinen Werten ausrichten und ein Leben führen, das die Bibel als glücklich bezeichnet. Und genau dieses Bild kriegen wir im dritten Vers nochmal deutlicher ausgedrückt. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ein Baum, der an Wasserflächen, Wasserläufen gepflanzt wurde, was ist das? Das ist zunächst mal ein Baum, der immer genug hat, würde ich sagen. Der ist permanent versorgt, denn Pflanzen brauchen Wasser. Und dann lesen wir da, der Baum bringt seine Früchte zur Erntezeit, also dann, wann es dran ist. Und meiner Meinung nach ist das auch ein Baum, der seinen Zweck erfüllt. Denn wozu baue ich sonst einen Fruchtbaum, wenn er keine Früchte bringt? Steht halt dumm rum, macht nicht, was er soll. Und das Besondere an diesem Fruchtbaum ist, der muss sich nicht anstrengen, Früchte zu bringen, sondern er tut das automatisch. Das, worauf es ankommt, ist, stimmt sein Input? Kriegt er genug Nährstoffe? Kriegt er genug Wasser? Ist er versorgt? Und dann lesen wir hier von, seine Blätter welken nicht. Da habe ich gedacht, warum steht das da extra? Mit den Früchten hättest du auch schon getan. Blätter welken wann? Jetzt im Herbst bei uns. Oder in diesen Ländern, wenn eine Dürrephase kommt. Das heißt, dieser Baum kommt in Dürrephasen. Er würde normalerweise welken. Aber weil er an den Wasserläufen, weil er an der Versorgung direkt dran ist, welkt er nicht. Er hat immer so viel, dass er tiefe Wurzeln entwickeln kann und gleichzeitig noch genügend hat, um Früchte rauszubringen, und seine Blätter sind stark und gesund. Und jetzt kommt meine Lieblingsaussage, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wer von uns möchte, dass alles, was wir tun, uns gelingt? Ja, doch, ein paar sind auch mit nicht gelingen zufrieden, okay. Ich gebe euch einen heißen Tipp, es geht mehr. Wenn wir unseren Lebensstil und unseren Charakter nicht von dieser Welt bestimmen lassen, sondern uns mit Gott und seinem Wort füllen und unser Leben danach ausrichten, dann sind wir wie dieser Baum. Das ist, was der Text sagt. Unser geistliches Leben kann nicht austrocknen. Wir sind von Gott versorgt. Wir können gar nicht anders, als unseren Zweck erfüllen, tiefe Wurzeln bei Gott zu haben und Früchte zu produzieren, wovon auch andere was haben. Und selbst in der Dürre oder im Herbst bleiben wir geistlich versorgt, denn Gott füllt uns. Und jetzt das, alles gelingt uns. Wie kann das sein? Ich kenne einen Haufen Christen und da sind jetzt nicht nur Gewinnertypen drunter. Also was machen wir verkehrt? Wenn wir einen Lebensstil führen, der sich an Gott orientiert, dann werden wir ihn besser kennen. Okay? Wir lernen dabei auch von Tag zu Tag, wie wir das, was er von uns möchte, umsetzen können im Alltag. Natürlich gibt es Rückschläge und Dürrezeiten, aber wir stehen fest und unsere Wurzeln sind tief bei ihm. Und jetzt kommt's, wir entwickeln Ziele für unser Leben, die seinem Willen entsprechen. Und wenn wir das tun, da ist die Bibel sehr deutlich, dann ist es auch Gott, der uns dabei hilft, diese Ziele zu erfüllen. Und deshalb haben wir dann auch überall Erfolg. Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ist, sind meine Ziele die richtigen, wenn ich keinen Erfolg habe? Richte ich mich so nach Gott aus, dass er mir die Ziele vorgibt? Womit fülle ich mich? Fülle ich mich mit seinen Worten, seinen Werten? Wer darf mir Rat geben? Nehme ich mir auch die Zeit, tiefe Wurzeln zu entwickeln? Denn ich kann euch eins sagen, die Dürre kommt garantiert, genauso wie der Herbst kommt. Da kommen wir nicht drum herum. Wir als Familie mussten und durften das erleben. Und damit meine ich jetzt nicht meine Familie zu Hause, sondern ich meine die Caro und mich. Das betrifft uns ganz persönlich. Als mein Papa vor 1,5 Jahren im Alter von 48 Jahren einfach so bumstot umgefallen ist, da war Dürrezeit angesagt. Ich habe vorher noch mit der Caro gewitzelt, wir waren da 2 Monate zusammen. Ich habe gewitzelt und gesagt, bis du mich mal weinen siehst, hey, das dauert, da bin ich nicht der Typ für. Falsch gedacht. Denn dann kam der Herbst, dann kam die Dürre, dann kam der Schmerz, die Wut, das Leid. In dieser Zeit haben wir gelernt und erlebt, dass dieses Bild hier wahr ist. Es kommt darauf an, ob und wo man auftankt, nicht wie stark man ist. In dieser Zeit sind Fragen gekommen, nämlich, kenne ich Gott? Stehe ich in einer Beziehung zu ihm oder lebe ich Religion? Ist das, was wir hier vorne erzählen, wahr oder eine schöne Geschichte? Woher kommt mein Trost für meine Seele? Sind meine Wurzeln tief oder schmeiße ich alles hin? Schreie ich zu Gott oder wende ich mich ab von ihm? Da ich hier vorne stehe, wisst ihr, es ist gut ausgegangen. Gott hat uns in dieser Zeit unendlich zusammengeschweißt. Und er hat uns gezeigt, was eine Basis für ein Leben und für ein Sterben ist. Aber was auch eine Basis für eine Beziehung zwischen uns ist. Nämlich nicht wir selbst, nicht unsere Kraft, sondern die tiefe Verwurzelung bei ihm. Das hat natürlich nicht den Schmerz weggenommen. Mein Papa ist nicht von den Toten auferstanden. Und es gibt immer wieder Momente, wo das richtig wehtut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben mit Gott die Möglichkeit, einen Weg durch das Leid durchzugehen. Wir kommen mit ihm durch die Dürrephase durch und wir können sozusagen ein Leben in dieser Hinsicht mit Erfolg führen, weitermachen. Und ich sage euch das deswegen so bewusst, weil die Dürre in eurem Leben kommt. Gebt euch nicht der Illusion hin, jetzt ist alles gut und es wird so bleiben. Das ist absoluter Blödsinn. In jedem Leben kommt die Dürre. Der Herbst kommt garantiert. Die Frage ist, wo sind deine Wurzeln? Wo bist du gegründet? Und damit schließt sich auch dieses Bild von einem Leben mit Gott. Wenn wir Gottes Sicherheit und Geborgenheit erleben wollen, dann müssen wir darauf achten, wer unsere Ratgeber sind. Wir müssen mit ihm gehen und darauf achten, dass wir nicht faule Kompromisse eingehen. Orientieren wir uns an ihm und seinen Werten? Wenn ja, dann werden wir die Dürre überstehen. Dann stehen wir tief gegründet an den Wasserläufen, wo wir immer wieder von ihm Zufluss bekommen. Wenn wir uns ganz nach Gott ausrichten, dann führt er uns seinen Weg. Und das ist immer der Beste für uns. Ich habe einen Satz gehört, den fand ich total spannend. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, dann würden wir darum beten, was er uns gibt. Ich sage es nochmal. Wenn ich wüsste, was Gott weiß, dann würde ich ihn darum bitten, was er mir gibt. Nicht das, was ich haben will. Weil das, was er mit uns vorhat, ist immer das Beste. Aber es gibt ja nicht nur den Weg mit Gott. Es gibt auch den Weg ohne Gott. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Menschen, über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Unangenehm. Aber diese Verse zeigen uns auch, wann und wo der Unterschied gemacht wird. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo Gott für Gerechtigkeit sorgt. Das ist nicht immer hier und jetzt. Sehr wahrscheinlich ist es später. Aber dann gibt es eine Unterscheidung, ob wir die hören wollen oder nicht, ob die bequem ist oder nicht. Es gibt es. Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, haben keinen sicheren Halt. Das Bild von Spreu im Wind ist, die geht dahin, wo der Wind geht. Die hat keine tiefen Wurzeln. Die steht nicht fest, die ist nicht versorgt. Solche Menschen hinterlassen keine Spuren in Gottes Sinn. Sie können vor seinem Gericht nicht stehen bleiben. Denn es gibt keine Möglichkeit, aus eigener Kraft heraus da bestehen zu können. Es geht nur durch seine Gnade und seine Rechtfertigung. Und der Punkt ist, wir, die wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, sind nicht besser. Kein Deut, keiner von uns, auch heute nicht. Aber wir sind ehrlicher. Wir sind nämlich so ehrlich, dass wir sagen, ich kann's nicht. Ich bin unfähig und ich brauche deine Hilfe. Der Punkt dieser Verse ist, es gibt ein zu spät. Es gibt ein Ende und dann zählt nur noch eine einzige Frage, eine einzige Entscheidung in unserem Leben. Mit Gott oder ohne Gott? Wenn es dann soweit ist, dann haben die Menschen, die Gott abgelehnt haben, keinen Platz mehr in der Gemeinde derer, die zu ihm kommen. Aber der Punkt ist, auch erst dann, nicht wir sortieren Menschen aus, nicht wir bewerten das, sondern Gott tut es, das ist seine Aufgabe. Und bis dahin sind wir wie der Kornbauer im Neuen Testament, der sowohl das Unkraut als auch die guten Pflanzen wachsen lässt, stehen lässt. Und Gott sortiert aus am Ende. Das tut er, es gibt eine Gerechtigkeit und die kommt zum Schluss, aber auch erst dann. Gerechte sind wir durch seine Gnade. Er hat uns zu Menschen gemacht, die ein Leben führen können, das im richtigen Verhältnis zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen steht. Wir haben uns nur richtig entschieden, uns die richtige Hilfe zu holen, den Input zu holen. Denn der Grund dafür, dass die Gerechten im Gericht bestehen, ist nicht, dass sie gerecht sind, sondern dass er über ihren Weg wacht. Gott kennt unseren Weg. Er nimmt uns wahr und er achtet darauf, dass unser Schicksal bei ihm endet, wenn wir das wollen. Wir kommen jetzt wieder zum Anfang zurück. Es gibt eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Jeder Mensch, ob wir jetzt hier sitzen oder nicht, ist vollkommen wurscht. Diese Entscheidung muss man treffen. Es gibt keine Grauzone, es gibt kein Vielleicht, es gibt ein drei Verse dafür oder drei Verse dagegen. Mit Gott oder ohne Gott. Diese zwei Möglichkeiten haben wir, unser Leben zu führen. Und die Bibel ist da deutlich, ein Leben mit Gott gelingt, ein gottloses Leben zerrinnt. Und das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das mag sein, dass hier auf dieser Erde das manchmal nicht sichtbar ist. Die Bibel schreibt da sehr häufig von, warum geht es dem Bösen gut und sowieso. Aber es gibt den Zeitpunkt, wo diese Konsequenz real wird, sichtbar wird und nicht mehr wischiwaschi dran ist. Wenn du dich für ein Leben mit ihm entscheidest oder entschieden hast, dann lass dir von Gott helfen, jeden Tag ganze Sache zu machen und einen Lebensstil zu führen, der ihm entspricht. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, das zeige ich jetzt auch hinter mir, wo ich sage, betet das mit. Macht es zu eurem eigenen Gebet. Aber nur, wenn ihr es wirklich meint. Bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich für ein Leben mit dir entscheiden darf. Ich möchte ein glücklicher Mensch in deinem Sinn werden. Ich will mich nach dir und deinem Willen ausrichten. Vergib mir da, wo ich faule Kompromisse eingegangen bin. Und immer wieder falle. Hilf mir in meinem Alltag, deinem Rat zu folgen und aus deiner Kraft heraus Frucht zu bringen und in den Dürrephasen des Lebens bestehen zu können. Ich brauche deine Hilfe. Ich danke dir, dass du meinem Leben bleibenden Wert gibst und ich freue mich über jeden Segen, den du schenkst. Amen.